Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Major Talk. Ich grüße euch ganz herzlich. Ist irgendwie ein bisschen ungewohnt heute. Also normalerweise ist es ja wieder Mittwoch, also wir sind wieder in unserem Rhythmus drin, das freut mich erstmal. Auf der anderen Seite sind irgendwie viele Sachen anders als sonst. Also ich glaube, wir haben noch nie so früh am Tag aufgenommen. Es war Anführungszeichen 16 Uhr, also jetzt nicht unfassbar früh, aber für uns beide doch relativ früh im Vergleich zu den letzten Jahren oder letzten Wochen. Dazu habe ich kaum Stichpunkte, ich glaube du auch nicht. Heute ist es so ein bisschen von der freien Hand, glaube ich, freie Schnauze. Was mich aber sehr freut, was immer noch da ist, du bist da. Und das freut mich, ich kann dich wieder sehen, deswegen begrüße ich dich, Ferdi. Und ich würde sagen, lass uns heute mal freie Schnauze den Podcast aufnehmen, ist auch nicht verkehrt.
Ja, bin ich dabei. Erstmal moin an alle und ganz besonders an dich. Ich bin da auf derselben Wellenlänge wie du. Ich habe unfassbar wenig Notizen. Es liegt auch daran, dass das Thema, was wir heute in der NFL bearbeiten, unfassbar omnipräsent war. Da war richtig was los. Deswegen war das ähnlich wie mit der Super League. Das war 20.000 Mal in den Nachrichten, auf den Newsforen im Internet. Das hat man dann einfach parat. Ich bin mal gespannt, wie das heute klappt, ob wir dann vielleicht für nächste Woche wissen, okay, wir müssen uns gar nicht mehr so häufig und intensiv vorbereiten, sondern einfach mal drauf losschnacken. Deswegen bin ich gespannt, wie das jetzt heute abläuft.
Vollkommen richtig. Für jeden, der jetzt aber denkt, oh, jetzt kann ich aber wieder ausschalten. Jetzt heute reden sie nur blöd irgendwie rum. Nein, bei Weitem nicht. Also wir haben richtig viel Infos wieder trotzdem für euch am Start. Wie Ferdi es gesagt hat, die Themen sind einfach omnipräsent. Das sind die Playoffs in der NBA, in der NHL. Dazu noch ein bisschen die vergangene Weltmeisterschaft im Eishockey. Habt ihr wahrscheinlich auch alle irgendwie mitbekommen. Da konzentrieren wir uns heute drauf. Und in der NFL, da haben wir ein, zwei Trades für euch. Und ja, ich würde sagen, Ferdi, damit starten wir auch direkt, weil ich sehe, es platzt dir schon aus den Ohren raus, das Wissen. Es muss raus. Deswegen darfst du auch direkt losschießen.
Es muss raus, aber ich fange erstmal mit dem ganz Einfachen an. Und zwar ist das ja auch ein Thema, was sehr viele interessiert. Und zwar ist das Thema rund um den MVP Aaron Rodgers bei den Green Bay Packers. Denn da ist ja jetzt seit einigen Wochen, eigentlich genau seit dem ersten Draft-Tag, das große Thema, dass Rodgers nicht zufrieden mit dem Front Office, heißt dem Management der Green Bay Packers, ist. Es ist wirklich ein schwieriges Thema. Man kann sagen, wir hatten jetzt die letzten Wochen in vielen Trainingslagern der Teams hatten wir so freiwillige Off-Season-Team-Activities. Das sind so Minicamps, die geführt werden. Das war jetzt häufig nur für die Rookies. Dann kam das für freiwillige Spieler, die einfach Lust haben zu trainieren, wieder reinzukommen, sich vielleicht noch weiterentwickeln wollen. Und dann jetzt ab gestern, wenn man so will, ab dem 8. Juni ist in Green Bay das verpflichtende Off-Season-Team-Activity gestartet, heißt das verpflichtende Team-Minicamp. Und da ist einer nicht aufgetaucht und der heißt Aaron Rodgers. Ganz wichtig ist aber, wer da war, und zwar Star-Wide-Receiver Devontae Adams. Natürlich ist jetzt die Frage, gibt es da wirklich irgendwann eine klare Lösung? Man hört immer so wieder Stimmen, Gerüchte, die Broncos sind da wohl interessiert, die 49ers auch nicht ganz abgeneigt. Deswegen, das bleibt spannend. Ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass wir nächstes Jahr einen Aaron Rodgers in einem anderen Trikot als das der Green Bay Packers sehen werden. Es ist ein ganz interessanter Punkt, den auch Mark Murphy anspricht, der Präsident der Wisconsiner Jungs, wenn man so will. Der hat gesagt, diese Situation mit Aaron Rodgers, die teilt unsere Fanbase. Und viele sagen, okay, ich verstehe Rodgers, ich bin selber unzufrieden mit den Moves, die da getätigt wurden, weil, ich habe es angesprochen vor ein paar Wochen, die haben in den letzten 10 Jahren einen einzigen Offensivspieler in der ersten Runde gedraftet, das war Jordan Love, Backup-Quarterback von Aaron Rodgers. Und dass der dann unzufrieden ist, ich glaube, da können wir alle so ein bisschen mit ihm fühlen und sagen, okay, das ist doch irgendwie nicht ganz vernünftig, du hast einen der besten Quarterbacks aller Zeiten und gewinnst bislang nur einen Super Bowl. Auf der anderen Seite kann man auch wiederum argumentieren, an sich läuft es gut. Rodgers hat eine verdammt gute Waffe mit Devontae Adams, den hätte jeder Quarterback ganz gerne in seinem Team. Er hat einen guten jungen Tight End mit Tonyan an seiner Seite. Und man war die letzten beiden Jahre im NFC Championship Game. Heißt, man war ja nah dran am großen Finale, am Super Bowl. Das letzte Quäntchen hat nicht gefehlt. Wir dürfen nicht vergessen, auch Matt LaFleur, ein junger Head Coach, der hat auch noch gewisse Pläne für die Zukunft. Also eigentlich ist ja auch vieles da für Aaron Rodgers, für eine erfolgreiche Zukunft. Trotzdem fehlt vielleicht noch dieser eine ganz, ganz große Name neben Devontae Adams. Es ist aber auch so, dass Mark Murphy in seinem Statement auf der offiziellen Seite der Packers gesagt hat, der Austausch mit unserem Quarterback, der findet hinter verschlossenen Türen statt. Heißt, so kleine Schritte, die werden wir nicht mitbekommen. Wir werden dann wahrscheinlich erst wieder berichten können, wenn es heißt, Aaron Rodgers, der bleibt bei den Packers, der hat sich da committed. Oder Aaron Rodgers ist der Nächste, der ein Teil eines unfassbar interessanten Trades dieser Offseason wäre oder geworden ist. Deswegen, das bleibt spannend. Ich gucke da auf jeden Fall drauf. Bjarne, du auch. Und meine Frage an dich, man hört ganz gute Sachen über Jordan Love jetzt aus dem freiwilligen Trainingscamp zum Beispiel. Also da hat er ganz gute Sachen gezeigt. Matt LaFleur sagt, der ist selbstbewusster als noch im letzten Jahr. Der Ball fliegt förmlich aus seiner Hand mit sehr viel Power. Also der hat einen Schritt nach vorne gemacht. Könnte es für die Packers auch etwas Positives an dieser Situation geben, dass wenn Rodgers sagt, ich mache da nicht mehr mit, dann hat man ja einen guten jungen Quarterback mit Love, der auf einmal wohl besser performt zu scheint.
Ich wollte gerade sagen, und das zeigt ja anscheinend auch, dass ihm das auch bewusst ist, dass er jetzt schon mal richtig Stoff gibt am Anfang auch und gleich weiß, okay, das könnte irgendwo meine Chance werden, ohne dass er da direkt drauf pokert, zu sagen, ja, vielleicht kommt Aaron Rodgers gar nicht mehr wieder. Aber es ist möglich, so ehrlich müssen wir sein. Es ist möglich, er verpasst jetzt mehrere Tage. Ich glaube, das Minicamp und dass er das Trainingcamp auch noch verpasst, das kostet ihm, glaube ich, fast $50,000 pro verpassten Tag. Es dauert zwar ein bisschen, bis dann das Konto von dem lieben Herrn Rodgers geplündert ist, da ist ein bisschen mehr als $50,000 drauf. Aber Jordan Love weiß, das könnte meine Chance sein, mich hier richtig zu beweisen und einfach noch näher an dieses Niveau ranzurücken, zu sagen, jo, die Packers, die kommen auch irgendwann vielleicht auch auf die Idee, meine Güte, wenn Rodgers nicht möchte und der ist zu blöd, ja, vielleicht schicken wir dich einfach mal ins Rennen. Na, wer weiß, wie es am Ende ausgehen möchte. Positiv für ihn auf jeden Fall. Ob er dann natürlich 1:1 ne, Rodgers ersetzen kann, das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Aber dass es für ihn positiv ist und vielleicht auch für die Green Bay Packers, dass sie sagen, da züchten wir uns noch mehr einen Konkurrenten heran, der noch höher trainieren kann und Rodgers, wenn er auch wiederkommt, vielleicht noch mehr ein bisschen in den Arsch treten kann. Das auf jeden Fall.
Das auf jeden Fall. Ich finde ja immer toll, wenn ein Spieler seine ganze Karriere lang bei einem Team, bei einer Franchise ist. Das ist bislang bei Aaron Rodgers der Fall. Bei diesem Spieler, nämlich Tim Tebow, da ist das genau das Gegenteil. Der war nicht nur in verschiedenen Franchises unterwegs, der war auch in verschiedenen Sportarten unterwegs. Und zwar fing Tim Tebow mit der NFL an. Er wurde da 2010 von den Denver Broncos in der ersten Runde gedraftet und sollte da als junger Nachwuchs-Quarterback heraufgezogen werden, so mehr. John Elway hat damals ja noch die Geschicke geleitet in der Mile High City, deswegen, das war schon eine gewisse Ehre, von einem so großen Quarterback wie John Elway gedraftet zu werden. Er konnte diesem Ruf aber nie wirklich gerecht werden, der potenzielle Nachfolger zu werden. 2012 wurde dann der Vertrag aufgelöst, er ging zu den New York Jets, auch da war nicht wirklich gut, er wurde 2013 entlassen, machte dann noch ein paar Jahre Halt bei den Patriots und bei den Philadelphia Eagles. Das hat alles nicht geklappt, deswegen wurde er 2015 aus der NFL sozusagen entlassen, kein Team wollte ihn mehr haben und dann hat er sich gedacht, probier es doch einfach mal mit meiner zweitliebsten Sportart und zwar dem Baseball, denn da war der Junge auch nicht so schlecht. Er wurde dann natürlich gut trainiert, hatte gute Leute um sich rum und wurde tatsächlich von den New York Mets verpflichtet. Er hat es allerdings nie zu den Profis geschafft in die Major League, war lange in den Farm System Teams drin, heißt in den Minor Leagues. Das ist ja in der MLB wirklich sehr vielschichtig. Da gibt es einmal das Double-A-Team, wo die ganz jungen Spieler meistens ran dürfen. Dann gibt es das Triple-A-Team, das ist sozusagen die zweite Garde. Und dann kommt das MLB-Team, heißt der wirkliche A-Kader. Da hat er sich nie wirklich hinkämpfen können, deswegen hat er gesagt, okay, das war spaßig. Ich habe allen gezeigt, dass ich Baseball spielen kann, auch wenn es nicht für den ganz großen Wurf gereicht hat. Jetzt möchte ich wieder versuchen, Footballspieler zu werden und da es auf der Quarterback-Position nicht so hundertprozentig geklappt hat, bin ich jetzt einfach mal Tight End. Der hat ja auch ein bisschen zugelegt über die Jahre, jetzt immer noch ein sehr physischer Spieler und sehr gut durchtrainiert, das ist immer noch keine Frage bei einem Profisportler, aber er hat jetzt gesagt, gut, ich bin Tight End, ich kann die Bälle fangen und verstehe auch dieses Offensivspiel, was verlangt ein Quarterback von seinem Receiver, das kann natürlich befruchten, gerade wenn er bei einem so jungen Quarterback wie Trevor Lawrence spielt, denn er wurde von den Jacksonville Jaguars als Tight End verpflichtet, das hat sehr viel Unruhe in den USA gegeben, weil ein Colin Kaepernick zum Beispiel, sich sehr lange um einen neuen Job beworben hat auf der Quarterback-Position. Die Thematik mit Kaepernick sollte ja hoffentlich allen bekannt sein mit seinem Kniefall bei der Hymne. Der hat nie einen Vertrag bekommen. Jetzt bekommt Tim Tebow auf einmal wieder so einen Vertrag und alle fragen, hey, was ist das? Der Mann hat lange nicht trainiert, der hat Baseball gespielt und Colin Kaepernick hat wirklich gutes Fazit auch bekommen von seinen Trainern, mit denen er privat trainiert hat. Es ist ein sehr komisches Thema. Ich möchte da jetzt keine Meinung oder ein Urteil zu abgeben, weil ich es nicht bewerten kann, weil ich nicht gesehen habe, wie hat Tim Tebow trainiert, wie hat Colin Kaepernick trainiert. Ich glaube, Bjarne, das siehst du ähnlich. Deswegen frage ich dich einfach mal zu der Meinung, was hältst du von dieser Achterbahnfahrt eines Tim Tebows?
Ich finde das ja allgemein ganz, ganz spannend, muss ich sagen. Seitdem ich im letzten Jahr auch vielleicht viele andere auch die die Serie Last Dance sozusagen gesehen habe, um Michael Jordan, wo er der beste Basketballer irgendwie aller Zeiten plötzlich auch mal Baseballspieler war in seiner Karriere und das man alles so mitverfolgt, seitdem nimmt man das bewusster wahr, dass in den USA tatsächlich es häufiger mal so einfach einen Rollentausch gibt. Ob es entweder eine Position ist jetzt im, da sprechen wir glaube ich gleich auch nochmal drüber, ob es ein Positionstausch ist, ob es ein richtiger Sporttausch ist, also dass du einfach eine andere Sportart spielst, professionell. Wo das hier, glaube ich, unmöglich wäre, dass du plötzlich Lionel Messi unterm Basketballkorb siehst, sowieso von der Größe nicht, aber wo man sich das gar nicht vorstellen kann. Deswegen schon ungewohnt, glaube ich, für uns Europäer, obwohl es in den USA schon gang und gäbe ist, dass du einfach vielleicht auch Multitalent bist, auch von deinem Sportkörper her unterschiedliche Sportarten machen kannst. Ich finde es interessant. Ich bin sehr darauf gespannt, wie er als Tight End funktionieren wird, vor allem mit dem Trevor Lawrence, ob er wirklich nochmal diese Match-Fitness bekommt, um dort richtig zu funktionieren oder ob das eher, jo, der ist mit im Kader, aber der steht nicht wirklich viel auf dem Platz. Deswegen, ich bin interessant, wie er das macht. Zu der Kaepernick-Geschichte, glaube ich, hast du es eben schon richtig angedeutet. Das ist sehr viel Politik dahinter, sehr viel Sportpolitisches, was wir, glaube ich, als reine Sportfans, die am Ende nur den besten Sportler auf dem Platz sehen wollen, glaube ich, gar nicht alles verstehen. Leider eine andere Geschichte, völlig unnötig, aber leider eine andere Geschichte, dass der nicht mehr in der NFL spielen darf. Aber Tim Tebow, ich bin gespannt und wer weiß, am Ende beweist er uns vielleicht das Gegenteil und schießt doch mal richtig in die Höhe.
Es ist tatsächlich nichts Ungewöhnliches, dass ein Footballspieler auch durchaus gut Baseball spielen kann. Wir haben da einige Beispiele. Du hast jetzt auch schon das mit Basketball da die Brücke gebaut mit Michael Jordan. Der war ja bei den Chicago White Sox im Kader, tatsächlich sogar in der MLB, also nicht wie Tim Tebow nur in den Farm Systems. Und ein weiteres Beispiel ist zum Beispiel Russell Wilson, war auf seinem College in Wisconsin ein sehr guter Baseballspieler, hat sich erst spät dazu entschieden, die NFL zu wählen, den Weg des Footballers zu gehen. Auch Kyler Murray, wenn wir in der NFC West bleiben, der wurde sogar schon von den Oakland Athletics gedraftet und war da unter Vertrag und hat dann aber noch gleichzeitig auf dem College weitergespielt, was das Football anging, hat sich dann auch spät dazu entschieden, sich für diesen Weg zu entscheiden. Also es ist wirklich nichts Ungewöhnliches, man sieht es sehr häufig in den USA, auch in anderen Sportarten gibt es diese Beispiele auf jeden Fall sehr, sehr häufig. Wir wollen jetzt aber erstmal bei unseren vier bleiben. Und ich will erstmal bei der NFL bleiben, denn da kommen wir jetzt zum ganz, ganz großen Thema dieser Woche. Denn es gab schon wieder einen absoluten Monster-Trade. Julio Jones von den Atlanta Falcons geht nach Nashville in die Music City, nach Tennessee zu den Titans. Es ist ein absoluter dicker Fisch, wenn man so will. Es war auch einiges dabei. Tennessee erhält halt Julio Jones und das ist eigentlich schon alles wert. Zudem gibt es noch einen 6-Runden-Pick im Draft 2023. Die Falcons wiederum bekommen einen 2-Runden-Pick in dem 2022er Draft und einen 4-Runden-Pick in dem 2023er Draft. Heißt so ein bisschen Draftkapital. Das war für die Falcons durchaus nötig, denn die hatten so leichte Probleme mit dem Cap Space. Julio Jones, man kann es sich denken, hat einen Monstervertrag zu Buche stehen. Deswegen auch das so der richtige Schritt in Richtung Zukunft. Bei den Falcons gab es ja auch schon einen Umbruch. Wir haben einen neuen General Manager mit Terry Fontenot, einen neuen Head Coach mit Smith, der war ja Offensive Coordinator der Titans. Auch da wieder diese Verbindung Titans und die Falcons. Meine Frage an dich, Bjarne, hältst du diesen Austausch für fair?
Boah, fair? Ich weiß es nicht. Also ich glaube, die Falcons waren so ein bisschen dazu gezwungen. Also ich glaube, Jones hat jetzt schon mehrere Wochen angesprochen, er möchte gerne weg. Ja, es ist, er hatte nochmal Lust, noch was anderes auszuprobieren, müsste jetzt, glaube ich, ungefähr 32 Jahre alt sein und will nochmal angreifen. So, das sind die letzten 2-3 Jahre, die du nochmal richtig Stoff geben kannst, auch auf seiner Position als Wide Receiver. Und er wollte einen Tapetenwechsel und die Titans, die haben natürlich mit ihm einen Monster-Deal unter Dach und Fach gebracht. Wie gesagt, werden wir vielleicht gleich nochmal dazu kommen, was das jetzt für die bedeutet. Und die Falcons, du hast es angesprochen, die mussten Geld einsparen. So einfach ist das. Und dementsprechend profitieren sie auch davon, dass es ihrem Capspace deutlich besser geht. Ob es jetzt inhaltlich für sie trotzdem ein positiver Deal war, würde ich jetzt mal in Frage stellen. Aber irgendwie bist du halt auch zu gezwungen. So ehrlich muss man sein.
Du sprichst die prekäre Situation der Falcons an. Die Capspace-Lage war wirklich so verheerend, dass man gar nicht mal alle Rookies aus dieser Draft-Klasse unterzeichnen oder unter Vertrag nehmen konnte. Das ist schon natürlich heftig, das musst du erstmal hinbekommen. Natürlich spielt da auch wieder die Corona-Pandemie rein. Die niedrigere Cap-Space oder die Cap-Hit oder Cap-Grenze fürs nächste Jahr. Das ist alles schwierig für Teams momentan, das darf man nicht vergessen. Aber du hast es angesprochen, Jones wollte weg. Der Höhepunkt bzw. der Tiefpunkt aus der Sicht der Atlanta Falcons. Der war ja, als Shannon Sharp Julio Jones angerufen hatte vor laufenden Kameras und meinte, hey, wie sieht's da aus? Und Jones meinte, nee, da bin ich auf jeden Fall raus, da kehre ich nicht mehr zurück. Da wussten eigentlich alle schon, oh, das wird schwer, auch schwer für Terry Fontenot, da dann jetzt ein gutes Draft-Paket oder ein Trade-Paket zu finden. Weil wenn alle wissen, oh, der möchte da unbedingt weg, die haben da gerade ein ganz großes Problem, weil der kann auch einfach nicht kommen. So, aber das ist für die Falcons dann wiederum schädlicher, als einfach einen guten Trade zu akzeptieren. Sie wollten ursprünglich einen First-Round-Pick haben, das hat nicht geklappt, war auch vielleicht ein bisschen utopisch, dieser Gedanke. Deswegen sehe ich tatsächlich so, es ist ein guter Trade für beide Seiten. Die Falcons lösen ihre Probleme mit dem Geld. Und wie gesagt, es gibt auch offensiv so ein bisschen mehr Spielraum. Du hast Kyle Pitts verpflichtet im Draft. Du hast einen sehr jungen Wide Receiver mit Calvin Ridley, der da wohl in die Fußstapfen von Julio Jones treten wird und kann, weil der hat in seinen ersten Jahren richtig gute Zahlen aufgelegt und spätestens im letzten Jahr richtig gut gespielt, über 1000 Yards, ich glaube 1300 irgendwas, sowas war es in die Richtung, auch viele tiefe Pässe gefangen, also das bringt schon was. Und mit Kyle Pitts kannst du wiederum einen in der Mitte mehr einsetzen, der die Chance hat, okay, ich krieg dann mehr Bälle, weil eben nicht alle so auf Julio Jones fixiert sind. Ich komme selber mehr zur Geltung, weil die Connection zwischen Matt Ryan und Julio Jones, die ist natürlich da und die war über die letzten Jahre auch eigentlich sehr gut. Letztes Jahr war es aber schwierig. Jones war verletzt, hat nur 9 Spiele gemacht aufgrund einer Oberschenkelverletzung. Natürlich sind das auch einfach Zeichen des Alters. Trotzdem ist so der durchschnittliche Catch oder die Länge eines Catches von Julio Jones immer noch sehr gut gewesen, war auf dem konstanten Niveau, das er auch in den Vorjahren hatte. Das müssten sowas um die 12,9 gewesen sein, also auch wirklich gute Zahlen. Und das ist ein Wert, der wiederum für die Titans auch Mut macht, denn wir gehen jetzt mal auf deren Seite. Die profitieren natürlich auch davon. Die haben ein gutes Team gehabt in den letzten Jahren, waren ja vor 2 Jahren ganz nah dran, AFC Championship Game an den Chiefs gescheitert. Das war ein Riesen-Comeback-Sieg der Kansas City Chiefs auf dem Weg zum Super Bowl-Sieg. Dann letztes Jahr in der Wildcard-Runde gegen die Baltimore Ravens rausgeflogen. Also immer gut dabei. Letztes Jahr sogar die Division, die AFC South gewonnen. Und dieses Jahr gehen sie mit diesem Trade in meinen Augen als der Top-Favorit in diese Division rein. Sie haben eine gute Offensive. Tannehill hat gezeigt, er kann gut spielen in dem System. Der Titans, Derrick Henry, da müssen wir gar nicht drüber reden. Der kann machen, was er will. Der bricht die Tackles, der legt Jungs zu Boden mit seinem Stiffarm. Der findet die Lücke und macht seine Yards. Letztes Jahr über 2000 Yards gelaufen. Und dann hast du noch einen jungen Wide Receiver mit AJ Brown, der in seinen ersten Jahren richtig gut gespielt hat. Und der ist ganz interessant in dieser Konstellation, denn der hat schon sehr, sehr lange dafür gearbeitet, dass er und Julio Jones zusammenspielen. Es fing sehr früh an, eigentlich schon vor seinem Draft. Er war schon während seiner College- und Highschool-Zeit ein sehr großer Fan von Jones, hat ihm dann während oder kurz vor dem Draft geschrieben, hey Julio, ich weiß, du kennst mich nicht, aber ich bin ein Wide Receiver in der Draft-Klasse dieses Jahr und ich wollte einfach nur mal Danke sagen, du hast mich inspiriert, du bist der Grund, wieso ich immer so hart trainiert habe und wieso ich unbedingt Footballspieler werden möchte. Er hat es geschafft, dieser Julio Jones-Fetisch ist natürlich nicht abgerissen. Er trägt die Nummer 11, weswegen Julio Jones trägt die Nummer 11 oder hat die Nummer 11 getragen bei den Falcons. Und er hat in seinem Lockerroom, in seinem Spind, ein kleines Foto von Julio Jones. Immer bevor es zum Training geht, guckt er drauf und sagt, du willst heute Julio Jones stolz machen, du möchtest so gut sein wie er und dieses Level erreichen. Und das kannst du nur, indem du richtig gut und hart trainierst und deswegen gehst du da raus und reißt dir den Allerwertesten auf. Und ne, mal eben so die Rolle von Julio Jones kurz erklärt im Leben von AJ Brown, der natürlich auch spielerisch davon profitiert. Er kann natürlich jetzt mit dem absoluten Superstar, Veteran zusammen trainieren, viel lernen und er bekommt wiederum vielleicht mehr Platz in der Offensive, denn alle werden sich natürlich entweder auf Derrick Henry oder Julio Jones konzentrieren. Beide kannst du nicht bedienen. AJ Brown bleibt auf jeden Fall mal außen vor. Heißt, der hat im schlimmsten Fall ein 1:1 und das wird er im meisten Fall gewinnen können. Da bin ich mir sicher. Für die Titans war das ja auch wichtig, da auf der Position nochmal nachzuliefern. Sie haben ja in der Offseason Wide Receiver Corey Davis an die New York Jets über die Free Agency verloren und auch Tight End Jonnu Smith an die Patriots. Deswegen, die Offensive war davor nicht Bombe. Jetzt ist sie richtig gut und tatsächlich, Björn, ich würde dich mal fragen, dieses Duo Brown und Jones, wo schätzt du die in der NFL ein? Siehst du da noch ein besseres Duo in der gesamten Liga?
Oh, schwierige Frage. Noch ein besseres Duo sehe ich. Ist jedenfalls einer der gefürchtesten Wide Receiver Duos der NFL. Also da können wir ganz sicher das so sagen. Und wie du es richtig gesagt hast, eben in der AFC South, wo sie unterwegs sind, in der Division, sind sie klarer Favorit für mich. Mit diesem Trade jetzt Wenn du dir die anderen Teams anguckst, ich glaube, da sind die Colts noch unterwegs, da musst du erstmal schauen, okay, was passiert mit Carson Wentz, ne? Bringt er irgendwie, wird das alles wieder auf Vordermann gebracht? Dann hast du die Jaguars, mit denen haben wir jetzt schon ein bisschen gesprochen, mit Trevor Lawrence, das ist seine erste Saison in der NFL, würde ich jetzt auch noch nicht so hoch hängen wollen, die Ambitionen dort. Deswegen, du hast ein sehr, sehr gefürchtetes Wide Receiver-Duo mit Jones, mit Brown, mit den Hintergrundstories zu den beiden, die du natürlich wieder 1A rausgehauen hast, muss ich auch sagen. Für alle, die jetzt immer sagen, oh Mensch, hätte ich auch gerne mal so ein Wissen wie Ferdi von Stolzmann, schaut euch einfach auch den ganzen Tag NFL Network an, so von 8 bis 8, dann habt ihr das. Also wenn ihr zu Hause euch 5 Bildschirme in euer Zimmer hängt, wo die ganze Zeit NFL Network läuft, dann habt ihr dieses Wissen. Kann ich aus dem Nähkästchen plaudern? Nein, ich sehe immer gern deinem Gehirn beim Arbeiten zu, wie du deine ganzen Geschichten runterpalaberst, wollte ich gerade schon sagen, nein, das ist zu negativ geklungen. Sehr, sehr interessantes Duo, sehr interessante Mannschaft und deswegen, ja, wie gesagt, Favorit in der Division und Wide Receiver, du sehr, sehr weit oben in der Liga.
Auf jeden Fall, ich kann das jetzt einfach mal mit den Zahlen oder mit den Einschätzungen vom Pro Football Focus belegen. Da sind die Titans jetzt, was das Wide Receiver Duo angeht, auf Platz 2. Die schätzen wiederum noch die Bucks etwas stärker ein mit Chris Godwin und Mike Evans, natürlich auch verdammt gut. Haben gezeigt, dass sie funktionieren, haben den Titel geholt, deswegen, die darf man durchaus mal auf 1 sehen. Aber die Titans, wie du sagst, wirklich sehr, sehr weit vorne, mit sehr viel Zukunft auch auf der Position. Und was die Division angeht, bin ich auch bei dir. Die Colts, wie gesagt, das große Fragezeichen ist Carson Wentz. Kann der wieder mit Frank Reich als sein Head Coach wieder aufblühen, wie er es in Philadelphia mit Frank Reich getan hat? Oder wird es da weiterhin Backup für den einstigen Second Overall Pick, glaube ich, gehen? Und die Texans sind ja auch noch in der Division. Die sind momentan der ganz große Anwärter auf den ersten Pick im kommenden Draft. Da weiß man ja auch nicht, wie geht's mit Deshaun Watson weiter. Ansonsten ist das Team nicht gut aufgestellt. Und dann bleiben ja nur noch die Jacksonville Jaguars. Da hast du es angesprochen, ein verdammt junges Team. Bei einem Rookie-Quarterback weißt du nie, was du bekommst. Urban Meyer zum ersten Mal in der NFL seit sehr langer Zeit, nachdem er da ja viel im College gearbeitet hat. Die sind so ein bisschen im Wiederaufbauprozess. Da glaube ich, das wird noch 1 bis 2 Jahre dauern, bis die wirklich da um die Division mitspielen können. Deswegen die Titans für mich die Nummer 1 in der AFC South. Ob sie jetzt tatsächlich auf dem Niveau der Bills und der Chiefs mitspielen können im kommenden Jahr, das wage ich zu bezweifeln. Die Defense ist da vielleicht etwas zu schwach für. Aber wenn man halt diese Offensive hat mit Derrick Henry, wo du ja durch das Laufspiel sehr viel Zeit von der Uhr nehmen kannst, dann muss die Defense gar nicht mal so überragend sein. Da musst du es einfach nur klug und taktisch ausspielen. Das haben sie bisher in den letzten Jahren mit Mike Vrabel als Head Coach gemacht. Deswegen bin ich sehr gespannt, was die Tennessee Titans machen. Und ich bin sehr gespannt, Bjarne, was du in der NBA für uns vorbereitet hast.
Schöne Überleitung von dir. Einiges, mal wieder einiges. Bevor wir zu den Playoffs kommen, die ja vielleicht auch viele von euch so ein bisschen mitverfolgen, ich hoffe es zumindest, haben wir einige Trainerentlassungen für euch. Denn dort, Ferdi, ist in der letzten Woche richtig viel passiert. Da haben irgendwie der ein oder andere Stuhl gewackelt. Fangen wir an bei den Orlando Magic. Die haben nämlich bekannt gegeben, dass sie sich nach 3 Jahren von ihrem Chefcoach Steve Clifford trennen. Der Coach des ehemaligen oder des deutschen Nationalspielers Moritz Wagner hätte noch ein Jahr Vertrag gehabt, aber wurde nach einer Saison mit nur 21 Siegen aus 72 Spielen entlassen. Hat sie davor die Magic 2-mal in die Playoffs geführt, aber dieses Jahr hat wirklich gar nichts funktioniert. Es wird ein kompletter Rebuild in Orlando passieren müssen. Ist ja schon im Teile der Saison, haben das schon angezeigt. Wie gesagt, Moritz Wagner wird wahrscheinlich einer dieser Rebuild-Spieler sein. Deswegen sehr gespannt, was dort passiert. Ein Nachfolger steht auch noch nicht bekannt, aber könnte einer sein, der ebenfalls letzte Woche schon gefeuert wurde, und zwar Terry Stotts von den Portland Trail Blazers. Der wurde dort nämlich am Freitag entlassen, nachdem die ja sich mal wieder vorzeitig verabschieden mussten aus den Playoffs. Zum 4. Mal in 5 Jahren in der ersten Playoff-Runde gegen die Denver Nuggets rausgeflogen. Und das hat dafür gesorgt, dass Terry Stotts nach 2012, also 9 Jahre als Head Coach der Blazers, seinen Hut nehmen musste. Und der 63-Jährige jetzt vielleicht möglich beim Rebuild in Orlando mithilft. Man weiß es noch nicht. Wer in Portland mithelfen wird, weiß man auch noch nicht. Die werden sich aber mit den Boston Celtics um einen sehr bekannten Namen streiten müssen. Denn auch die Boston Celtics haben personelle Konsequenzen gezogen aus ihren Playoffs aus gegen die Brooklyn Nets. Und zwar ist Head Coach Brad Stevens hat eine neue Rolle übernommen. Er wurde nicht direkt gefeuert, sondern ist jetzt Head Coach zum Head of Basketball Operations geworden bei den Celtics. Das heißt, ein bisschen komische Rolle, er sucht eigentlich seinen eigenen Nachfolger aus jetzt, leitet so ein bisschen diese Suche ein. Wer der Nachfolger ist, könnte ein sehr bekannter Name in der Liga sein, und zwar Jason Kidd. Viele kennen ihn vielleicht noch als ehemaligen Hall of Fame Point Guard, also sehr, sehr guter Spieler auch gewesen, war jetzt aber über, glaube ich, 2 oder 3 Jahre der Assistant Coach vom Frank Vogel in L.A. und damit auch letztes Jahr in der Bubble sozusagen seinen Titel geholt mit den Los Angeles Lakers. Und für ihn haben sich jetzt einige Stars der Blazers, unter anderem der Star schlechthin Damian Lillard, wo man auch weiß, der hat Gewicht, dessen Wort in der Franchise. Wenn der sagt, jo, ich mag Jason Kidd ganz gerne, mit dem würde ich gerne zusammenarbeiten, dann kann man von ausgehen, dass einer von den Blazers zumindest mal bei Jason Kidd auf dem Privattelefon anruft und fragt, jo, wie gut kennst du Portland und wie gut können wir es dir schmackhaft machen? Deshalb meine Frage an dich, Ferdi. Jason Kidd sehen wir sehr wahrscheinlich nächstes Jahr als Head Coach in der NBA, oder?
Glaube ich auch. Also es gibt ja sehr viele Teams, die jetzt schon den Namen in die Runde geworfen haben, die den auch fordern. Wenn das ein Spieler wie Damian Lillard tut, dann kommt das nicht von irgendwoher. Und man muss auch sagen, der Erfolg spricht für ihn nicht nur als Spieler, sondern auch eben als Coach, zumindest als Assistant Coach da in L.A. bei den Lakers. Titel gewonnen in einer sehr schwierigen Saison. Das kann ja auch immer für Überraschungen sorgen. Damals mit der Bubble eine komplett neue Situation. Da haben sie das Team wirklich gut auf die Bahn gebracht. Deswegen verstehe ich schon, wieso viele diesen Namen gerne bei sich unter Vertrag stehen hätten. Wer es dann wird, eine unfassbar schwierige Frage. Natürlich hast du als Coach eine breite Brust, wenn dein absoluter Starspieler sagt, du bist mein Wunschtrainer. Oder wenn du halt bei einer so großen und traditionsreichen Franchise, wie die Celtics es sind, trainieren darfst, dann sind das beides sehr große Ehren und deswegen wirklich schwierig zu sagen, wo er landen wird. Und ich würde ganz gerne noch zu Terry Stotts sagen, der war ja auch sehr lange, wie du schon gesagt hast, bei den Blazers im Amt. Ich glaube, hinter Eric Spoelstra, der Dienstälteste tatsächlich in der NBA. Mhm. Spoelstra auch schon verdammt lange in Miami. Deswegen schade, dass das Kapitel so zu Ende geht. Aber wenn du es halt nie weiter als die erste Runde eigentlich bringst mit so einem guten Team und so guten Spielern, wie vor allem Damian Lillard, auch CJ McCollum hatte sehr, sehr gute Jahre gehabt. Und da hat man dann vielleicht etwas zu wenig dann doch rausgeholt.
Vollkommen richtig. Auch dieses Jahr gegen die Nuggets wäre mehr drin gewesen, meiner Meinung nach. Auch wenn Denver, da kommen wir gleich nochmal dazu, kein schlechtes Team hat um Jokic. Trotzdem wäre, glaube ich, zumindest mehr drin gewesen für die Portland Trail Blazers um Damian Lillard. Wie es dort weitergeht, wir halten die Augen offen für euch und werden es euch auf jeden Fall erzählen. Wenn Jason Kidd einen neuen Job hat in der NBA, danach sieht es zu 100% aus. So ehrlich können wir sein. Wollen aber dann auch sofort zu den Playoffs kommen. Und bevor wir uns die aktuellen Paarungen anschauen, jetzt haben wir hier gefühlt seit 3 Monaten so viel über die Lakers und über die Mavs gesprochen. Heute soll es nur kurze Statements dazu geben. Wie ihr vielleicht alle mitbekommen habt, sind nämlich beide Teams in der letzten Woche ausgeschieden. Die Lakers nach einer 4-2-Schlappe gegen die Phoenix Suns. Und die Mavs im Shootout sozusagen, 4-3 im Final Game 7 gegen die LA Clippers. Vielleicht fangen wir chronologisch an, die Lakers, Ferdi. War am Ende irgendwie, also vor der Saison hätten wir es alle nicht gedacht. Wir haben mit Torben drüber gesprochen, wir haben mit Freddy drüber gesprochen. Alle haben die Lakers trotz personeller Probleme weiter vorne gesehen. Aber wenn man sich diese Serie jetzt am Ende anschaut und auch die aktuelle Ausgangssituation, die Verletzungen, war es irgendwie abzusehen, oder nicht?
Ja, also echt schwierig, da die Lakers irgendwie in die Kritik zu nehmen und sagen, ey, ihr seid Titelverteidiger und fliegt in der ersten Runde raus, ihr kommt nur übers Play-in-Turnier in die Playoffs. Da gehört natürlich sehr viel mehr dazu, als einfach nur zu sagen, das war zu wenig. Wir haben ja auch unsere Predictions abgegeben, als der Kader wieder fit war sozusagen. Also da waren sie zumindest alle spielfähig. Dann verletzt sich wieder ein absoluter Starspieler mit Anthony Davis in der Serie zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt. Und dann geht das Ding einfach dann aus den Händen der Lakers über zu den Phoenix Suns, die es auch gut gemacht haben, muss man sagen. LeBron James ja auch mit sehr, sehr lobenden Worten an Devin Booker. Ja. Also der hat gesagt, die Zukunft, die ist auf jeden Fall mal mehr als nur vielversprechend in der Wüste in Arizona. Deswegen, das Ding kannst du verlieren. Arizona spielt eine super Saison und hat sich's auch einfach verdient, dann das bessere Team nennen zu dürfen, wenn du gegen dezimierte Lakers antrittst.
Vollkommen richtig. Die Phoenix Suns, gleich der nächste Satz sozusagen zu denen, wahnsinnig gut. Wie gesagt, am Ende auch gespielt. Du musst die Lakers trotzdem erst überrumpeln, auch wenn diese angeschlagen und auf einem Bein gefühlt unterwegs waren. Du musst sie erstmal überrumpeln. Vielleicht Abschlusssatz zu den Lakers. LeBron will ich heute gar nicht viel besprechen. Das, glaube ich, wird in der Zukunft viel auftauchen. Dennis Schröder aber ging so ein paar unterschiedliche Meldungen über den Äther, wollte ich schon sagen. Es war auf der einen Seite klar, er hat jetzt schon 2 Vertragsverlängerungen innerhalb der Saison abgelehnt bei den Lakers, hat aber auch relativ schnell nach der Niederlage gesagt, er kann sich sehr gut vorstellen und er wird alles dafür tun in der Offseason. Er nimmt ja vielleicht erstmal total an Olympia teil, aber danach alles dafür tun, um bei den Lakers zu bleiben. Magic Johnson hat sich so ein bisschen gegen ihn ausgesprochen, hat gesagt, jo, ob der wirklich ein Laker ist. In der Serie hat er das nicht gezeigt, da sind wir uns alle klar. Da kann er viel, viel mehr zeigen. Was glaubst du, werden wir nächstes Jahr in der Stadt der Engel weiter sehen oder eher nicht?
Boah, da ist echt schwer zu sagen, wie das jetzt ausgeht. Wie bei so vielen Sachen natürlich. Aber du hast es angesprochen, der lehnt 2 Verlängerungsangebote ab. Das stärkt auf keinen Fall seine Vertrags- oder Verhandlungsposition. Dann spielt er so eine bittere Serie gegen Phoenix mit nur ganz wenigen Highlights, ein Spiel mit 0 Punkten gehabt. Das ist natürlich verdammt wenig, wenn du sagst, ey, ich möchte erstens bei so einem Team wie den Lakers ein Starter sein, viel Geld verdienen und dann redest du von Titelgewinn. Das ist natürlich irgendwo ein bisschen schwierig und da verstehe ich schon, dass Magic Johnson sagt, boah, das kennen wir hier in L.A. eigentlich ein bisschen anders.
Sehr, sehr spannend, was Dennis Schröder macht. Und natürlich würden wir ihn gerne weiter nächstes Jahr. Also in der NBA werden wir ihn sowieso oder so sehen. Ich glaube, da führt kein Weg dran vorbei. Dafür hat er die Klasse. Aber natürlich auch gerne bei den Lakers sehen, weil sie einfach so eine berühmte, große Franchise sind. Und da natürlich einen deutschen Spieler am Ende zu haben, ist immer eine sehr, sehr spannende Geschichte, auch für uns als Podcast. Deswegen drücke ich ihm da schon ein bisschen die Daumen, muss aber ehrlich sagen, ja, wie du es eben richtig gesagt hast, die beste Ausgangssituation hat er sich teilweise tatsächlich auch selber verschuldend nicht gemacht. Kommen wir zum anderen Team, den Mavs. Die haben es am Ende wirklich knapp nicht geschafft. Sie haben 2-0, dann 3-2 geführt und verlieren am Ende 4-3 im letzten Spiel gegen die Clippers. Und ich habe es mir angeschaut und ich muss ehrlich sagen, es war wieder ein überragendes erstes Viertel. Nicht nur von Doncic, sondern von den Mavs allgemein. Tim Hardaway Jr. war da. Teilweise sogar ein paar Dinger von Porzingis waren da. Aber sie bringen es nicht über die Bühne und es liegt teilweise daran, dass Doncic im dritten und vierten Viertel einfach abbaut. Das merkst du, dass der Mann so viel schultert, dass er so viel macht und dass er einfach nicht mehr seine Dreier trifft, so wie er es sonst gewohnt ist, dass er anders verteidigt wird und dass es am Ende dann meistens die Clippers sozusagen nochmal ausgleichen können mit ihrer Qualität auf deren Seite, mit Kawhi, mit Paul George. Wie wichtig wird es sein, jetzt wenn wir uns Richtung Offseason gehen, dass die Mavs endlich es schaffen müssen, einen richtigen Co-Star für Luka Doncic zu organisieren?
Das ist das ganz Wichtige, weil du mit dem Spieler einen hast, der dir auf jeden Fall einen Titel beschert, wenn du das Nötige tust, drumherum. Und das haben die Mavericks jetzt seit 2 Jahren nicht gemacht. Da ist keine gute, nennenswerte Offseason-Verpflichtung irgendwie zu nennen. Porzingis in dieser Serie eine absolute Enttäuschung für mich. Gerade in Spiel 7, ja. Da ist ja immer die Säule oder soll die Säule neben Doncic sein. Ist er nicht. In ganz wenigen Situationen siehst du bei diesem Jungen wirklich einen Siegeswillen. Ich möchte den Ball haben, ich gebe hier alles. Das kam viel zu selten von Kristaps Porzingis. Und das mit dem Ruf, den er eigentlich zu erfüllen hat, ist das wirklich schade, weil Doncic, du hast es gesagt, der baut ab. Und da muss man jetzt nochmal betonen, das hast du gerade gut rübergebracht, aber falls das jemand wieder vergessen hat, ey, der Typ muss so viel arbeiten, das ist einfach nur menschlich, dass dann irgendwann auch die Körner fehlen und die Genauigkeit im Arm, weil der ein bisschen schwer oder weich wird, dann kannst du gar nicht so genau werfen, wenn du gut verteidigt wirst. Und deswegen, was Luka Doncic dir in dieser Serie allein gegeben hat, das musst du besser belohnen.
Vollkommen richtig. Also ich glaube, das sagen allein nur die Statistiken. Gut, natürlich hat er noch nicht so viele Playoff-Partien. Es ist sein zweites Jahr. Erst letztes Jahr gegen die Clippers rausgeflogen und dieses Jahr ja wieder gegen die Clippers rausgeflogen mit den Mavs. Aber ich glaube, er hat den höchsten Schnitt, was Scores angeht, momentan in den Playoffs all time. Also er ist noch vor Michael Jordan. Wie gesagt, Michael Jordan auch ungefähr 200 Playoff-Partien mehr auf dem Buckel. Da muss sich der Schnitt erstmal gehalten werden im Hause Doncic. Aber ein unfassbarer Schnitt, glaube ich, von 33 Punkten. Also Wahnsinn, was er abgerockt hat. Allgemein die Mavs, nicht umsonst hätten sie sich nicht 3 Spiele geholt. Teilweise einen starken Hardaway Jr. gehabt, mal einen Brunson, mal Finney Smith. Leider Maxi Kleber gar nicht so wirklich in die Serie reingekommen. Wir haben ihn sehr gelobt in der Regular Season. Wirklich starke Spiele gemacht, trotz Corona-Pause. In dieser Serie wirklich wenig bis gar nicht aufgetaucht. So ehrlich muss man schon sein. Aber die Mavs waren dran. Sie hatten die Clippers am Rande der Niederlage. Es hat am Ende aber nicht sollen sein. Und wie du es richtig gesagt hast, jetzt musst du einen Co-Star verpflichten. Anders geht es nicht. Porzingis ist es nicht und alle anderen eben genannten reichen dir aus, um mal einen guten Dreier wegzuhauen und auch mal eine Defense vernünftig zu arbeiten. Mehr klappt aber dort nicht. Was bei den Mavericks passieren wird, werden wir auch für euch natürlich an euch weiterleiten, wollen aber jetzt endlich auf die jetzigen Partien schauen. Die erste Partie sind mit den LA Clippers, da können wir noch nicht viel sagen. Die haben jetzt erstmal durch die lange Serie gegen die Mavs, die spielen jetzt gegen die Utah Jazz. Da steht es offensichtlich noch 0-0, es ist noch kein Spiel passiert. Ich glaube, morgen Nacht ist das erste gegen Utah spannend zu sehen, die ja jetzt wirklich mit einer langen Pause, wie die rauskommen werden. Glaube ich, sehr, sehr spannendes Spiel. Sprechen wir aber in Ruhe drüber, wenn erstmal eine Partie gespielt wurde. Und wollen auf die anderen Zwischenergebnisse schauen. Und zwar im Westen ist ja noch ein zweites Spiel, die Phoenix Suns gegen die Denver Nuggets. Da steht es 1-0 für die Suns. Die haben 122-105 die Nuggets besiegt mit einem sehr, sehr guten aufgelegten Chris Paul. Und jetzt haben wir so lange am Anfang darüber gesprochen, bei den Lakers auch, oder beim Spiel gegen die Lakers, auch Chris Paul wieder an der Schulter verletzt, das wird doch alles nichts mehr. Dann kommt er dort zurück, holt Spiel 5 und 6 eigentlich gefühlt im Alleingang und ist jetzt wieder mit, ich glaube, 21 Punkte waren es am Ende, 6 Rebounds, 11 Assists, der überragende Mann im Alter von 36. Sehen wir Chris Paul anscheinend am Ende seiner Karriere nochmal auf einem NBA auf einem NBA-Title-Run? Also wie schätzt du es ein, Ferdi?
Das könnte gut sein. Also für mich der Westen ja so ein bisschen die Lostüte der NBA momentan. Also es ist unfassbar eng. Man hat die ganz großen Namen jetzt schon fast raus mit den Lakers. Die Clippers waren am Rande der Niederlage. Natürlich verstehe ich alle, die sagen, die Clippers, vergesst mir die nicht, auch wenn die jetzt schon eine kräftezehrende Serie hatten mit sehr auch nervenaufreibenden Spielen nur das letzte Heimspiel gewonnen. Ansonsten waren das nur Auswärtssiege. Auch das darf man nicht vergessen. Das war ja auch Premiere in der NBA. Und wer das am Ende macht, Utah spielt eine super Saison. Da möchte ich die Serie gegen die Clippers auch noch sehen für die Clippers. Also das muss erstmal gewonnen werden. Dann hat man irgendwie die Suns, die schon sehr konstant spielen, haben diese erste harte Probe gegen die Lakers sehr, sehr gut gemeistert. Ob das für die Nuggets in dieser Serie reicht, wage ich zu bezweifeln. Ob Jokic das komplett alleine tragen kann. Natürlich hilft auch Michael Porter Jr. ein bisschen mit sehr guten Quoten. Aber es fehlt halt auch so einer, der den Unterschied machen kann und letztes Jahr den Unterschied gemacht hat in der Bubble, nämlich mit Murray. Und das ist immer ein Faktor, den man nicht außen vor lassen darf. Deswegen glaube ich, die Serie, die geht relativ schnell in 5 oder 6 Spielen dann auch an die Phoenix Suns.
Sehe ich ähnlich. Wie gesagt, Murray, auch mehrere Male schon betont, unfassbarer wichtiger Ausfall sozusagen oder schwerwiegender Ausfall für die Nuggets. Sieht man jetzt daran, Jokic auch in dem Spiel heute Nacht mit 22 Punkten. Danach war Aaron Gordon noch mit 18, Michael Porter Jr. mit 15. Das ist okay, das ist in Ordnung. Das reicht aber am Ende gegen eine wirklich starke Suns-Defense nicht. Die haben auf der anderen Seite mit DeAndre Ayton 20 Punkte, Devin Booker 21, sogar für seine Verhältnisse noch wirklich niedrig, wenn man sich anguckt, was er teilweise gegen die Lakers gescored hat, über 30, über 40. Michael Bridges 23, also da ist schon auch neben Chris Paul wirklich eine sehr, sehr große Ausgeglichenheit in der Offense da. Deswegen die Suns, für mich der Favorit in diesem Matchup gegen die Denver Nuggets, obwohl man so ehrlich sein muss, es steht gerade mal 1-0, es ist noch alles möglich. Aber der Grundstein für diesen Erfolg legten die Suns unter anderem in dieser starken Defense. Gerade mal 105 Punkte gegen die Nuggets zugelassen. Ist sehr, sehr gut. Dabei wirklich viele Turnover provoziert. Ich glaube, alleine Jokic hatte 4 oder 5. Von daher sehr gutes Spiel gemacht und führen mit 1-0. Gehen wir rüber in den Osten. Da sind ja auch nur noch 2 Paarungen. Und da ist also ein bisschen aus meiner Sicht ja etwas Überraschendes passiert. Ich habe ja die Phillies, die 76ers, Philadelphia 76ers, sehr, sehr weit nach oben geschätzt und die liegen 1-0 zurück gegen die Atlanta Hawks mit einem mal wieder unfassbar starken Trae Young. Was der da hinzaubert, wirklich bombenstark, 128-124 ging es am Ende aus. Lange Zeit war es allerdings überhaupt nicht so knapp, wie es jetzt irgendwie das Endergebnis zulässt. Also wirklich sehr, sehr starker Auftritt der Hawks. Obwohl Embiid wieder fit war und auch performt hat, also 39 Punkte am Ende sind eine gute Leistung von Joel Embiid, aber Trae Young mit 35 Punkten wieder, 10 Assists, 2 Steals, unfassbare Leistung von ihm. Und jetzt mal an dich die Frage, Ferdi, kann Trae Young die Hawks wirklich zu einem Sieg über die Sixers führen?
Theoretisch auf jeden Fall, würde ich sagen. Also der spielt jetzt in seinen ersten Playoffs schon insgesamt 6 unfassbar bärenstarke Spiele, ja, und lässt irgendwie überhaupt nicht nach, wo du denkst, ey Mann, Junge, gönn dir doch mal eine Pause, auch bei einer 3-1-Führung gegen die Knicks. Nee, zieht sein Ding durch, liefert eine Show ab und wie es sich seiner Meinung nach gehört, verbeugt er sich auch im ersten Spiel gegen die 76ers. Auch in wichtigen Situationen da gewesen. Gar nicht so aktiv, aber kurz vor Schluss macht er diesen perfekten Assist zum Alley-Hoop.
Ja.
Der alles klar macht im Endeffekt. Und das sind so überragende Momente von Trae Young, die er in den richtigen Situationen auch einfach abliefert. Und deswegen traue ich den Atlanta Hawks momentan mit dieser Form, haben ja auch eine sehr gute Form generell aus der Regular Season schon mitgebracht dann zum Schluss, echten Lauf zu. Das ist momentan so das Dark Horse, der große Geheimfavorit mit dieser Form, mit diesem Trae Young. Ob der das wirklich über einen Monat so durchziehen kann, durch die Playoffs gegen die Bucks, Nets, was auch immer da kommt, glaube ich nicht, aber er hat gezeigt, er kann Philadelphia wehtun und die müssen jetzt erstmal ein Gegenmittel finden. Das hat der Coach des Jahres, vielleicht auch noch müssen wir erwähnen, Tom Thibodeau, nicht geschafft in der Serie. Wieso sollte das also auch Philly schaffen? Deswegen schwierig.
Vollkommen richtig, was du ansprichst. Wie gesagt, die Hawks sehr, sehr gefährlich, auch von draußen. 20 ihrer 43 Dreier getroffen, 42%, also sozusagen 51 aus dem Feld. Wirklich stark. John Collins über 20 Punkte, Bogdan Bogdanovic über 20 Punkte. Also neben Trae Young wirklich einige Waffen dort in der Offensive. Obwohl, wie gesagt, am Ende, das ist ja auch ein knappes Ergebnis gewesen, Philly am Ende wirklich nochmal einiges versucht hat. Ein Seth Curry war bei 21, ein Tobias Harris bei 20 Punkten. Auch ein Ben Simmons hat sich zum Schluss nochmal reingekämpft, nachdem er wirklich schwierig in die Partie gekommen ist. Aber es sollte reichen für die Hawks, die teilweise, glaube ich, zwischenzeitlich auf plus 25 mal führten, aber am Ende wirklich nochmal zittern mussten. Aber es hat gereicht, sie führen 1-0. Trotzdem, ich glaube, da sind wir uns beide einig, eine sehr, sehr ausgeglichenes Match wird es, glaube ich, werden in den nächsten Wochen und sehr, sehr spannend, wer sich am Ende durchsetzen wird. Was wir eigentlich dachten, was sehr, sehr ausgeglichen werden würde, ist, jetzt gehen wir nämlich zum zweiten und zur letzten Partie, mittlerweile aber in den ersten beiden Partien gar nicht war Brooklyn Nets gegen Milwaukee Bucks. Da steht es 2-0 für die Nets. Die haben 125-86 gewonnen heute Nacht. Also als ich heute Morgen aufgestanden bin, muss ich das so vorstellen, ich fahre selten morgens vom Glauben ab. Also ich bin doch relativ solide beim Aufstehen. Aber heute Morgen ist mir das Handy kurz mal aus der Hand gerutscht, als ich dieses Ergebnis gesehen habe. 125-86, ich glaube der höchste Playoff-Sieg der Franchise-Geschichte der Nets. Kevin Durant war dabei, der überragende Mann, 32 Punkte am Ende gemacht. James Harden, falls sich das alle fragen am Ende und sagen, wo war der denn? Der war noch verletzt, also der fehlte sogar noch. Und trotzdem so ein Endergebnis. Wie kann ich mir das erklären? Vielleicht von der Nachteule Ferdi von Stolz, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber vielleicht kannst du mir mal sagen, was machen die Brooklyn Nets mit den Milwaukee Bucks?
Ich habe es tatsächlich nicht gesehen, nur die Highlights. Und da fällt für mich besonders positiv Blake Griffin auf. Der Mann spielt eine sehr gute Serie. Um jetzt nochmal den Weg zu James Harden zu schlagen, die haben ja die beiden Spiele an sich komplett ohne ihn gewonnen. Die 43 Sekunden in Spiel 1 jucken ja im Endeffekt keinen. Also die hat er nicht gespielt, wenn man ehrlich ist. Aber Blake Griffin, ja, ich habe das schon zu dir geschrieben nach dem Wechsel, wo er auf einmal wieder seinen ersten Dank raushaut. Oh, guck an, auf einmal kann der Junge wieder danken, weil der eben halt diesen extra Push hat. Der hat Bock, der weiß, er kann da um Titel mitspielen. Das fehlte ihm noch in einer echt guten Karriere. Der ist so heiß, spielt gut. Er hat eine Rolle eingenommen, die ich ihm nicht zugetraut hätte zum Zeitpunkt des Wechsels. Also er ist ja jetzt Starting Center, macht einen richtig guten Job, tankt sich durch und der gefällt mir richtig gut. Wurde ja auch, glaube ich, in Spiel 1 zum Player of the Match ausgezeichnet. Ja,
vollkommen richtig. Blake Griffin, unfassbar starkes erstes Spiel gemacht. Jetzt in der heutigen Nacht war, glaube ich, okay dabei. Er, glaube ich, dürfte am Ende bei 7 Punkten gewesen sein. Trotzdem wieder gut gearbeitet für das ganze Team. Und am Endeffekt muss man sagen, die Nets waren wieder von Beginn an einfach brandheiß. Also sie haben aus dem Feld gut getroffen, von Downtown. Sie waren einfach viel, viel präsenter und auch effektiver als die Bucks. Ich meine, den Bucks, da kennt man es, da fällt normalerweise der Dreier. Die gehen nicht richtig viel in die Zone und das war, bricht dir am Ende halt das Genick, wenn genau das nicht passiert. Also ich glaube, ich müsste die Zahlen mir nochmal angucken, aber ich glaube gerade mal 29%, also 9 von 27 Würfen von Downtown machen die Bucks rein. Sehr, sehr ungewöhnlich am Ende. Ich glaube, Giannis war bei 18 Punkten, Jrue Holiday bei 18 Punkten. Das ist alles nichts, was wir sonst von den Milwaukee Bucks kennen. Und deshalb sieht es am Ende so aus, dass jetzt Spiel 3 in der Nacht auf Freitag in Milwaukee stattfindet und die Bucks schon richtig mächtig unter Druck sind. Sie müssen sich das Ding holen. Ich glaube, eine 3-0-Führung, die biegst du einfach gegen die Nets nicht mehr um. Und, so ehrlich müssen wir beide auch sein, die Nets momentan in der Verfassung von den restlichen 8 Teams, egal ob Westen oder Osten, Top-Favorit. Ich glaube, das kann man einfach so stehen lassen, oder?
Ja, kann man so stehen lassen. Deswegen sage ich da jetzt auch nichts mehr zu. Die Form spricht für sich. Die Ergebnisse gerade in der letzten Nacht sprechen für sich. Und ich bin wirklich sehr gespannt, auf wen sie, ich bin mir da relativ sicher, wenn sie 3-0 in Führung gehen, dann gibt's auch sofort den Sweep. Da wird's dann bitter für Milwaukee und auch eng für Mike Budenholzer. Denn der kriegt jetzt gerade wieder sehr viel Kritik ab, was die Minuten von seinen Superstars angeht. Das ist ja zu wenig, wenn man das vergleicht mit LeBron James in Cleveland zum Beispiel. Der Junge hat durchgebissen und hat knappe 45 Minuten gefühlt gespielt. Und da ist Giannis gerade weit davon entfernt. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Giannis das unbedingt unterstützt, dass er so viel auf der Bank sitzt.
Nee, glaube ich auch nicht. Der hat allerdings erklärt, und da hast du wieder einen schönen Übergang sozusagen gemacht, dass für ihn das Thema noch nicht durch ist, natürlich. Was soll er auch sonst sagen? Aber er hat gesagt, Freunde, okay, wir haben jetzt auch mal ziemlich dick einen auf den Arsch bekommen, so ehrlich muss man sagen, aber das Spiel ist noch nicht durch. Ich werde nicht zu negativ werden, natürlich, wir liegen 0-2 hinten, aber ich bin nicht negativ gestimmt. Wir sind jetzt bei uns in der Halle und hoffentlich gewinnen wir das dritte Spiel und dann, da sind wir uns natürlich beide klar, dann könnte es nochmal richtig offen werden, aber wenn das nächste Spiel, also Spiel 3, an die Nets gehen sollte, dann dürfte es so gut wie durch sein und die Brooklyn Nets in den Conference Finals im Osten sein. Wir schauen es uns an und kommen damit zum letzten Thema für heute, und zwar der NHL, wo auch Playoff gespielt wird, immer noch, und zwar immer noch rege. Ratter mal eben so ganz kurz die vier Ergebnisse durch, bevor ich nochmal zu einer Sache gleich mit dir was sagen möchte, Ferdi. Boston Bruins spielen gegen die New York Islanders, es steht 3-2 für New York. Carolina spielt gegen die Tampa Bay Lightning, also den aktuellen Titelverteidiger, den Sieger des letzten Jahres, da führt der Titelverteidiger aus Tampa Bay 3-1. Sieht sehr danach aus, dass sie sich wieder durchsetzen werden. Colorado, ne, mit Philipp Grubauer, wir merken uns das ja, steht 2-2 gegen Las Vegas. Nachdem sie schon 2-0 in der Serie führten, mussten sie jetzt wieder eine deutliche Schnappe mit 5-1 gegen die Vegas Golden Knights hinnehmen. Er parierte zwar dabei, also Philipp Grubauer, der Torhüter, wieder 30 starke Schüsse, trotzdem musste er 5-mal hinter sich greifen. Das zeigt mir, was die Vegas Golden Knights schon in der Regular Season, aber jetzt auch in den Playoffs für ein unfassbares Offensivpotenzial haben. Und es ist wieder richtig offen, diese Serie. Was nicht mehr offen ist, ist das vierte Spiel, denn das ist durch. Die Winnipeg Jets, die haben nämlich ganz nah, die wurden gesweept sozusagen, wie man so schön sagt. Die haben nämlich 4-0 gegen die Montreal Canadiens verloren. Montreal ist damit weiter. Na, Sweep, wir erinnern uns dran, wenn man 0 verliert. Und das haben die Winnipeg Jets gemacht. Deshalb, das Thema ist dort durch. Ich glaube, über weitere Favoriten, alles das sprechen wir in den nächsten Wochen drüber. Was ich mit dir nochmal kurz Revue passieren lassen möchte, ist die aktuelle Weltmeisterschaft. Die ist zu Ende gegangen, die Eishockey-Weltmeisterschaft. Sieger, wir erinnern uns dran, Kanada, sehr, sehr überraschend, gegen die gewann Deutschland in der Vorrunde noch. Ich glaube, zum ersten Mal seit gefühlt, weiß nicht, 50 Jahren. Ich habe genau die Statistik nicht vor Augen. Aber die haben sich am Ende 3-2 gegen Finnland nach Overtime durchgesetzt, obwohl sie die ersten drei Spiele in der Vorrunde verloren haben. Ich glaube, sowas gab es auch noch nicht. Deutschland wurde leider Vierter am Ende, was heißt leider, das ist ein unfassbarer Erfolg eigentlich, mal wieder im Halbfinale gewesen seit so vielen Jahren, aber du verpasst halt diese WM-Medaille ganz knapp und ich weiß nicht, ob du dir das Halbfinale angeguckt hast gegen die Finnen, da haben sie 2-1 ganz, ganz knapp verloren und einfach unfassbar stark gespielt, also so einen starken Eishockey oder so ein starkes Eishockey von der deutschen Mannschaft habe ich lange nicht mehr gesehen und ich verfolge sie doch relativ regelmäßig bei den großen Turnieren. Deshalb schade, dass sie sich dort nicht durchsetzen konnten. Dann am Ende im Spiel um Platz 3, einen Tag später, gut, da war die Luft raus. Dann hast du gegen die USA mal ein bisschen dick einen auf die Mütze bekommen. Aber dieses Spiel gegen die Finnen, das wird hoffentlich trotzdem weiter Mut geben, denn du bist an der Weltspitze dran. Da bin ich relativ sicher, vor allen Dingen, wenn du überlegst, dass viele wichtige Spieler, so geht es natürlich anderen Teams auch, aber noch gar nicht dabei waren. Über Leon Dreisaitl haben wir gesprochen, der beste deutsche Spieler und unter den Top 10 momentan in der Welt, hat nicht mitgespielt in diesem Turnier. Dazu reden wir über Philipp Grubauer, der ist gerade noch aktuell dabei, gilt als einer der Top-Torhüter der NHL. So weitere NHL-Stars, Nico Sturm, wir haben über Tim Stützle gesprochen, den jungen Spieler, alle nicht in dem Team dabei gewesen. Wer aber dabei war, war Moritz Seider. Und da würde mich mal ganz gerne interessieren, Ferdi, er wurde jetzt, glaube ich, heute auch ins All-Star-Team des Turniers gewählt. Auf lange Sicht muss er ja ein Kandidat sein für die NHL, wahrscheinlich sogar schon auf kurze Sicht. Er gehört nämlich schon den Detroit Red Wings, ist jetzt nach Kanada, wird nach Kanada schon nach Schweden ausgeliehen gewesen diese Saison, starke Saison gespielt, jetzt ein unfassbar starkes Turnier. Und für dich der nächste deutsche NHL-Star?
Ja, denk schon. Also er wurde ja schon vor 2 Jahren gedraftet, da war er sehr jung, ich glaube 18 Jahre, 2019 war das, nach Detroit. Ich glaube, da ist Hockey eine Religion. Also das macht richtig Spaß, da zu spielen, auch wenn es die Ergebnisse momentan nicht unbedingt hergeben der Mannschaft. Er hat jetzt in Schweden gut gespielt, das hast du gesagt, All-Star-Team, beinahe WM. Das muss was heißen, auch wenn da bei allen Mannschaften eigentlich wirklich viele gute Jungs gefehlt haben. Kanada, USA haben alle Jungs vermisst, auch Finnland, da sind ja sehr viele in der NHL unterwegs. Aber trotzdem, da dann zur Stelle zu sein, 20 Jahre ist er jung, da ist eine gute Leistung bei einer Weltmeisterschaft nicht immer selbstverständlich, auch wenn es ja um sehr viel geht. Er möchte ja mit Eishockey sein Geld verdienen. Er hat die gute Chance, in Detroit zu landen, hat da eigentlich ja schon seine Heimat gefunden durch den Draft. Und mit dieser WM hat er sich für mich nochmal ultimativ beworben, gutes Bewerbungsschreiben abgeliefert. Und ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass er mit 20, 21 Jahren für die Detroit Red Wings auflaufen wird.
Also wirklich, Moritz Seider, nicht umsonst, du hast es angesprochen, ins All-Star-Team dieses Turniers gewählt, unfassbar stark. Genauso wie Corbinian Holzer, ein zweiter deutscher Verteidiger sozusagen, der ebenfalls überragend gespielt hat, auch jetzt ist in der russischen Liga aktiv, auch dort, ich glaube sogar zum Verteidiger des Jahres gewählt worden, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ebenfalls dort sehr, sehr starke Leistung. Vielleicht ein abschließender Satz, wenn du jetzt allgemein, wenn wir so die Truppe ein bisschen durchgehen, wir haben über Dreisettel sprechen wir sehr, sehr viel, auch über Grubauer, weil sie halt in der NHL so aktiv sind, aber auch über Tim Stützle, wir haben jetzt Moritz Seider, wir haben einen starken Dominik Cahoon bei den Oilers gesehen, aber jetzt auch bei der WM, der ist ja noch nachgekommen. Ist das vielleicht momentan mit die erfolgreichste Zeit, beziehungsweise einer der vielversprechendsten Kader, die Deutschland im Eishockey vielleicht jemals hatte?
Jemals hatte, kann ich gar nicht sagen, weil ich da jetzt nicht so drin bin, aber ich glaube, wenn man jetzt auf die jüngste Vergangenheit schaut, dann kann man sehr zufrieden mit dem deutschen Eishockey sein. 2018 hatten wir das Eishockey-Wunder in Pyeongchang bei den Olympischen Spielen, wo man sehr weit vorne war auf einmal, obwohl keiner damit gerechnet hat. Und jetzt eine super WM gespielt, Kanada geschlagen, natürlich dann zweimal gegen die USA verloren, aber trotzdem auch gegen den Titelverteidiger Finnland ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Und das gibt Mut für die Zukunft. Wir haben sehr gute Jungs in der NHL, die ja auch noch jung sind. Also da ist keiner dabei, wo du sagst, das war jetzt seine letzte Chance auf den Titelgewinn. Grubauer in den 20ern, jetzt voll im Saft, 2-2 in der Serie gegen Vegas. Da kann alles passieren. Und ich glaube, die Generation, die macht auf jeden Fall mal Spaß für alle Eishockey-Fans.
Vollkommen richtig. Deshalb kann ich es immer nur wieder sagen, auch wenn das Turnier jetzt erstmal vorbei ist, ich glaube, so einen kleinen Hype hat das ja mal wieder ausgelöst und viel mehr Menschen schauen sich diesen wirklich richtig geilen Sport an, als vielleicht sonst. Deshalb schaut euch die NHL gerne an bei der Plattform, die wir jetzt schon so häufig beschrieben haben. Laufen immer wieder ein paar schöne Spiele. Schaut euch die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft an, denn es ist wirklich viel, viel Talent auf dem Platz, eine Sportart, die so bemerkenswert ist, die ich mir gerne anschaue. Ich glaube, du auch, Ferdi, und damit wollen wir zum Ende für heute kommen. Wieder einige Infos drauf. Also dafür, dass wir uns nichts aufgeschrieben haben, würde ich sagen, das ist heute Info pur gewesen mal wieder. Jetzt gute 50 Minuten abgerockt. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Ich hoffe, wir konnten euch mal wieder so ein bisschen in die Welt des US-Sports mitnehmen. Und ihr seid viel cleverer als letzte Woche, das ist das Wichtige. Und schaut die Playoffs in den nächsten Tagen und verfolgt auch, was in der NFL passiert, denn wie sage ich schon so häufig, der US-Sport schläft nicht. Es gibt keine Pause in den USA. Deshalb, ich mache jetzt aber Pause und Feierabend und gebe dich an dich ab, Ferdi. Und ich grüße euch alle. Macht euch einen schönen Mittwochabend. Bis dann.
Bevor ich mich verabschiede, glaube ich, muss ich noch eine Sache loswerden. Das ist jetzt für Bjarne etwas überraschend. Tatsächlich habe ich selber ein bisschen verschlafen. Es ist mir gerade spontan eingefallen. Wir haben ja vor ein paar Wochen über den Lou Gehrig Day in der MLB gesprochen. Und der war jetzt letzte Woche. Ich hoffe, ihr könnt euch alle noch dran erinnern. Lou Gehrig, eine absolute Baseball-Legende der New York Yankees, leider sehr schwer an ALS erkrankt, auch deswegen früh verstorben, wusste, dass er todkrank ist, unheilbar war und hat trotzdem noch gespielt, hat eine sehr bewegende Abschiedsrede im Yankee Stadium gehalten, die wirklich Sportgeschichte ist. Egal, ob man sich jetzt nur mit Fußball in Europa beschäftigt, wenn du meinst, du hast Ahnung von Sport, dann solltest du wissen, was Lou Gehrig für eine Rede gehalten hat, denn das waren Worte, die gingen unter die Haut, die kennt so ziemlich jeder und deswegen das nochmal, um diesen roten Faden auch in der MLB-Saison hier bei uns irgendwie durchlaufen zu lassen, müsst ihr Bescheid wissen, Lou Gehrig Day war, es war jetzt nichts Weltbewegendes natürlich, die Teams hatten besondere Trikots an mit so einem kleinen Sticker drauf, der an Lou Gehrig erinnerte. Aber das Spiel war dasselbe, es wurden 9 Innings gespielt, es wurden Sieger ermittelt und das war's, wie an jedem Tag eigentlich in der MLB. Und das war's mit dieser Folge Major Talk. Mir hat sehr Spaß gemacht, Bjarne, ohne Notizen zum Großteil, das war in der Vorbereitung entspannt und auch heute hier bei der Aufnahme sehr entspannt. Deswegen, ich werde das so weiterführen tatsächlich und das war's von mir. Bis demnächst, macht's gut.
Ciao, ciao.